Wie eingangs schon erwähnt, geht es im Predigttext heute um das Volk Israel. Wenn heute von Israel die Rede ist oder wenn man irgendwo etwas über dieses Land hört, ist es ganz oft etwas Negatives. Was ist das doch für ein schlechtes Volk, das seine Nachbarn bombardiert, wenn es ihnen nicht gefällt, was die tun, und erzeugen damit eine Unmenge Leid und Spannungen in der Region. Kurzer Einwand meinerseits. Wer hat denn zuerst in der Region für Leid gesorgt? Versteht mich nicht falsch. Ich will damit nicht alles rechtfertigen, was Israel tut, geschweige denn es gutheißen. Manchmal fällt es ja auch schwer zu entscheiden, welche der Nachrichten, die uns erreichen, wahr ist oder eben nur eine Fake News. Aber eins steht fest und eins wird immer feststehen: Es ist und bleibt Gottes Volk. Das sollten wir nie vergessen. In Jesaja 2, Vers 12 heißt es: So spricht der Herr, der Allmächtige. Wer euch, Israel, antastet, tastet meinen kostbarsten Besitz an oder wörtlich meinen Augapfel. Ich wäre vorsichtig, eine Position gegen Israel einzunehmen. Aber manches Hinterfragen sollte erlaubt sein. Andere Frage: Was hat das mit uns zu tun, wenn es im Text um Israel geht? Ich denke, das Alte Testament ist uns ein ganzes Stück dazu gegeben, dass wir erkennen können, erleben können gewisserweise, wie Gott mit seinen Menschen umgeht. Ganz besonders, wie er mit seinem Volk umgeht. Und da wir durch Jesus Christus seine Kinder sind, wird das wohl für uns nicht viel anders sein. Zugegeben, es gibt Dinge, die Israel verheißen bekommen hat, die auf uns nicht zutreffen. In 5. Mose 7, Verse 6 und 12, der Predigttext von heute, tut Mose ein Stück darüber sinnen, warum denn Israel Gottes Volk ist und was das für dieses Volk bedeutet. Anders formuliert, was vielleicht Gott ein wenig von seinem Volk erwartet. Da heißt es nach Luther: Denn ihr seid ein heiliges Volk für den Herrn, euren Gott. Von allen Völkern der Erde gehört ihr als Volk dem Herrn, eurem Gott. Der Herr hat euch nicht erwählt und hält an euch fest, weil ihr größer oder bedeutender wärt als die anderen Völker. Ihr seid sogar das unbedeutendste aller Völker. Sondern weil er euch liebt und weil er das Versprechen halten wollte, das er euren Vorfahren mit einem Eid gegeben hatte. Aus diesem Grund hat er euch mit großer Macht aus Ägypten geführt und euch aus der Sklaverei des Pharaos, des Königs von Ägypten, befreit. Erkennt deshalb, dass der Herr, euer Gott, der wahre Gott ist. Er ist der treue Gott, der über 1000 Generationen hinweg zu seinem Bund mit denen steht, die ihn lieben und seinen Geboten nachkommen. Aber er bestraft und vernichtet diejenigen, die ihn hassen. Ja, wer ihn hasst, den bestraft er auf der Stelle. Befolgt deshalb die Gebote, Gesetze und Vorschriften, die ich euch heute gebe. Wenn ihr diese Gesetze haltet und sie befolgt, wird der Herr, euer Gott, zu seinem Bund mit euch stehen und euch mit seiner beständigen Liebe begegnen, wie er es euren Vorfahren mit einem Eid versprochen hat. Soweit der Text. Israel ist ein heiliges Volk, sagt Mose hier. Heilig, auserwählt. Wenn für uns etwas heilig ist, dann hat es eine besondere Bedeutung. Dann pflegen wir das besonders oder investieren eine Menge für diese Sache. Nun, mein Mittagsschlaf ist mir heilig. Wehe, wenn der Nachbar zu dieser Zeit mit dem Rasenmäher durch die Gegend läuft. Nur in der Woche habe ich mit meinem Heiligtum etwas Probleme. Was wird es denn für einen Eindruck hinterlassen, wenn ich mittags an meinem Schreibtisch einschlafen würde? Israel ist Gott heilig. Er hat es auserwählt. Ganz egal, was andere über dieses Volk sagen, Israel ist und bleibt Gottes Volk. Moses setzt sogar noch eine Spitze drauf. von allen Völkern gehört ihr, Israel, Gott. Oder modernere Übersetzung, Jahwe, dein Gott, hat aus allen Völkern der Erde dich ausgewählt und zu seinem Eigentum gemacht. Es ist also nicht nur ein heiliges Volk, sondern es ist Gottes Eigentum, das Volk Israel. Er hat es erwählt und zu seinem Eigentum erklärt. Es ist was Besonderes, etwas Heiliges. Und wenn ich an den Vers aus Sacharja mit dem Augapfel denke, das wird schwierig, wenn mir jemand in den Augapfel fassen würde. Da würde ich mich zur Wehr setzen. Aber warum ausgerechnet Israel? Haben sie eine besondere Leistung hervorgebracht? Die Bauwerke Ägyptens waren mit Sicherheit spektakulärer. Mit den kriegerischen Erfolgen eines Alexander des Großen konnten sie sich nicht messen. Und ihre Größe an Landfläche oder die Anzahl der Einwohner könnte man unter ferner Liefen verbuchen im Vergleich mit anderen Völkern. Warum nun hat Gott dieses Volk erwählt? Moses sagt es noch deutlicher. Gott hat Israel nicht erwählt, weil es größer oder bedeutender wäre als andere Völker. Da hätte Gott ja vielleicht Ägypten erwählen müssen. Oder heute vielleicht China, Indien oder Amerika. Menschlich gesehen sind die doch viel bedeutender, viel größer in ihrer Zeit gewesen. Aber was wäre dann gewesen, wenn Gott seine Auswahl an eine Größe oder an ein bestimmtes Ding festgemacht hätte? Dann hätte Gott im Laufe der Geschichte wahrscheinlich ständig seine Auswahl ändern müssen. Hat er aber nicht, sondern er wählte das Volk Israel. Mose kommt noch weiter herab. Er stellt klar, ihr seid das unbedeutendste aller Völker. Als Volk Israel könnte man an der Stelle ja deprimiert werden. Das unbedeutendste Volk. Ja, welche Bedeutung hat denn ein Volk, welches 40 Jahre durch die Wüste irrte? Oder welche Bedeutung hat ein Land, welches fast 2000 Jahre als Land keine Rolle auf unserem Globus spielte, aber nach vielen Generationen wieder als Land existiert? Menschlich undenkbar, menschlich völlig absurd, völliger Unfug. Und doch ist es von Gott erwählt, weil Gott liebt dieses Volk. Wenn wir Menschen oder vielleicht auch Dinge lieben, dann sehen wir im Objekt unserer Liebe oft nur Positives und Gutes. Aber Gott ist nicht ein verliebter Gott, bei dem der Spruch stimmt, Liebe macht blind. Ich vermute mal eher im Gegenteil. Er sieht vielleicht ganz genau hin und erwartet, dass Israel nicht nur heilig ist, sondern auch heilig lebt. Warum ist Israel das Volk Gottes? Weil Gott seine Versprechen hält. Er hat Abraham, Isaak und Jakob einen Eid geschworen. 1. Mose 12, Vers 2, bei Abraham heißt es, und ich will dich, Abraham, zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Um dieses Versprechen zu erfüllen, führte Gott das Volk aus Ägypten heraus und er hat es ins verheißene Land gebracht. Aber das war gar nicht so einfach. Israel, wenn ihr es nachlesen wollt, war ganz oft störrisch, ganz oft unzufrieden und meistens beschwerten sie sich dann bei Mose. Und sie setzten noch eins drauf. Als Mose auf dem Berg bei Gott war und die Gebote empfing, wollten sie lieber ein goldenes Kalb als Gott haben. Israel hatte Angst vor den Völkern, die sie vertreiben bzw. vernichten sollten. Sie hatten also nicht das nötige Vertrauen zu Gott. Und so mussten sie eben noch ein paar Kreise in der Wüste drehen, bevor sie wieder vor dem gelobten Land standen und Gott doch seine Verheißung, sein Versprechen an Abraham wahrmachte. Gott zog diese 40 Jahre mit durch die Wüste und Israel kam ans Ziel. Israel, so heißt es hier weiter, soll erkennen, dass Jahwe, euer Gott, der wahre Gott ist. Wer könnte denn diesem Gott widerstehen bei diesen ganzen Wanderungen und Begegnungen mit anderen Völkern? In Josua 2, als Israel vor Jericho steht und die Kundschafter bei der Hure Rahab untergekommen war, sagt dieser: Ich weiß, dass Jahwe euch das Land geben wird. Uns hat ein derartiges Entsetzen vor euch überfallen, dass alle Bewohner des Landes wie gelähmt sind. Denn wir haben gehört, dass Jahwe das Wasser des Schilfmeers vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten zogt. Und wir wissen auch, was ihr mit den beiden Königen der Amoriter gemacht habt. Als wir das hörten, haben wir allen Mut verloren. Keiner von uns wagt es noch, gegen euch zu kämpfen. Ja, euer Gott Jahwe, er ist Gott im Himmel oben und auf der Erde unten. Israels Gott ist der Einzige, der umsetzt, was er sich vorgenommen hat. In Jesaja 46,10 heißt es: Ich habe von Anfang an das, was kommen wird, vorhergesagt. Schon lange, bevor es Wirklichkeit wurde. Ich sage, was ich plane, steht fest. Alles, was mir gefällt, führe ich auch aus. Er, Jahwe, ist der Gott, der über 1000 Generationen hinweg treu ist. Es ist meines Wissens ein einmaliges Ereignis, dass Israel als Staat wieder zustande kam. Die großen Völker der Geschichte, Perser, Babylonier oder Römisches Reich oder wie sie alle hießen, weg. Von ihnen wurde nicht mehr viel gefunden. Aber Israel ist nach tausenden Generationen oder zumindest hunderten von Jahren wieder da. Gott steht zu seinem Bund. Aber es gibt auch ein Kriterium dafür. Gott steht zu denen, die ihn lieben und seinen Geboten nachkommen. Wenn man in die Geschichte Israels hineinsieht, dann kann man feststellen, dass wenn Israel nach Gott gefragt hat, Gott es ihnen gut gehen ließ. Wenn sie anfingen, Gott zu vergessen, zu tun, was sie wollten, was sie für gut und richtig fanden, dann ließ Gott es ihnen wieder schlechter gehen, bis hin zum Wegführen in ein anderes Land. Könnt mal die Richterbücher lesen, da ist eine ganze Menge davon, oder da hat eine ganze Menge davon stattgefunden. Und so warnt Mose in Vers 10: Wenn ihr Gott hasst, dann vernichtet er euch, bestraft auf der Stelle. Manchmal habe ich da so ein paar Zweifel mit der Strafe auf der Stelle. Aber vermutlich ist die Verzögerung nur der Tatsache geschuldet, dass Gott gnädig sein will, dass Gott immer noch die Hoffnung hat, dass die entsprechenden Menschen zu ihm umkehren. Ein Beispiel: In der Offenbarung, Kapitel 16, ist die Rede von großen Plagen, die Gott anordnet. Und da heißt es: Dann goss der vierte Engel seine Schale über die Sonne aus und brachte sie dazu, die Menschen mit ihrem Feuer zu verbrennen. Und die Menschen wurden von großer Hitze verbrannt. Aber dennoch verhöhnten sie den Namen Gottes, der Macht über all diese Plagen hatte. Aber sie kehrten nicht um und gaben ihm nicht die Ehre. Gott wartet darauf, dass wir Menschen umkehren. Moses sagt: Wenn ihr Gott hasst, ein starkes Wort. Wer hasst schon Gott? Es ist doch eher so, dass wir als Menschen Gott gleichgültig gegenüberstehen, dass er uns ein Stück weit egal ist oder wir ihn einfach leugnen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten zu Jesu Zeit haben anfangs Jesus auch nicht gehasst. Aber er war unbequem. Er wies sie auf ihre falschen Wege hin. Er zeigte Sünde auf. Das war unbequem. Und so ärgerten sie sich immer mehr und immer weiter. Und am Ende kamen sie beim Hass an, denn sie wollten ihn töten. Und sie haben ihn getötet. Die Strafe folgte auf den Fuß. Ja, nicht ganz. Ungefähr 40 Jahre später wurde Israel in alle Welt zerstreut. Befolgt deshalb die Gebote, Gesetze und Vorschriften, die ich euch heute gebe, sagt Mose. Sicher, alter Bund beruht auf Gesetzen und Ritualen, die Gott gegeben hat. Aber auch schon im alten Bund kam es darauf an, zu glauben, dass das, was Gott versprochen hat, wahr ist bzw. wahr werden wird. dass mit den entsprechenden Opfern die Schuld bezahlt ist. Die Gebote regeln das Miteinander der Menschen, macht Leben möglich. Oder anders, da wo Gottes Gebote eine Rolle spielen, ist ein Miteinander unter uns Menschen möglich. Deshalb ist das Halten der Gebote lebensnotwendig. Wenn ihr das tut, Gebote befolgen, dann wird der Herr, euer Gott, zu seinem Bund mit euch stehen und euch mit seiner beständigen Liebe begegnen, wie er es euren Vorfahren mit einem Eid versprochen hat. Was könnte eigentlich Israel mehr wollen? All die Verheißungen, die Gott seinem Volk gegeben hat, kurz ein gutes, gesichertes Leben. Und doch ist Israel immer wieder ohne seinen Gott unterwegs gewesen. Aber Gott will sich an seinen Bund halten. Gott will sein Volk beständig lieben. Gott will seinen Eid, den er Abraham, Isaak und Jakob gegeben hat, halten. Denn es ist sein Volk, es ist sein Eigentum. Und Gott steht zu diesem Volk trotz seinem Versagen. 2. Mose 32 können wir die Geschichte vom goldenen Kalb lesen. Da sagen die Israeliten dann: Das sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägypten geführt haben. Nein, Jahwe war es, nicht ein goldenes Kalb. Wenn man sich vorstellt, wie dieses Volk, dieses heilige Volk sich Gott gegenüber benimmt. Sie hatten die 10 Plagen in Ägypten erlebt. Sie durften ausziehen aus Ägypten. Sie erlebten den Durchzug durchs Schilfmeer. Und kurz nach dem Durchzug durchs Schilfmeer heißt es in der Bibel, dass sie murrten, weil sie Hunger hatten. Und sie versteigen sich dann darein, wären wir doch in Ägypten bei den Fleischtöpfen geblieben. Wir sind nur hierher gekommen, um zu sterben. Wenn wir die Propheten anschauen, finden wir an vielen Stellen Gerichtsandrohungen, finden wir an vielen Stellen Dinge, wo Gott sein Volk ermahnt und Strafe androht. Die Endstrafe, sage ich jetzt mal, können wir zum Beispiel in Amos 9, Vers 8 lesen. Ich, Gott der Herr, richte meine ganze Aufmerksamkeit auf dieses sündige Königreich, um es vom Erdboden zu vertilgen. Welch ein Glück, dass der Vers noch weitergeht. Aber ich will das Geschlecht Israel nicht ganz ausrotten, spricht der Herr. Gott steht zu seinem Volk. Er steht nicht zu denen, die ihn hassen, die ihn vergessen, die ihn links liegen lassen. Nein, die müssen mit seiner Strafe rechnen. Aber er will Israel nicht ganz vernichten, weil er zu seinem Eid, zu seinem Bund steht. Was hat das nun mit uns heute zu tun? Ich sagte schon am Anfang, im Alten Testament können wir manches erfahren, wie Gott mit seinen Menschen umgeht. Gott steht zu seinem Volk, obwohl man manchmal zweifeln kann, ob sie es verdient haben. Und so wie im Alten Testament Gott immer wieder um sein Volk geworben hat, um sein Volk im wahrsten Sinne des Wortes ringt, so hat Jesus das im Neuen Testament vollendet und auf alle Menschen ausgedehnt. Wir müssen nicht heilig werden aus eigener Kraft. Wir müssen nicht große Taten vollbringen, damit Gott uns sieht, damit Gott uns annimmt. Seine Erwählung gilt uns allen. Wir müssen es nur im Glauben annehmen. Wir müssen glauben, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und dass er auch für unsere Schuld am Kreuz bezahlte. Und wenn wir das glauben, dann hat das Auswirkungen in unserem Leben. Bitte nicht falsch verstehen, den Eintritt in den Himmel, den bekommen wir nicht, weil wir viel Leistung bringen. Und wenn ich doppelt so viele Predigten abliefern würde, das ist es nicht, was mich in den Himmel bringt. Oder wir sollen heilig sein. 1. Petrus 1, 16 heißt es, denn er hat selbst gesagt, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Ja, wie geht denn das heilig sein? Wie soll das denn aussehen? Ein paar Verse davor schreibt Petrus, bemüht euch daher um ein klares, nüchternes Denken und um Selbstbeherrschung. Setzt eure ganze Hoffnung auf die Gnade, die euch bei der Wiederkehr von Jesus Christus erwartet. Gehorcht Gott, weil ihr seine Kinder seid. Fallt nicht in eure alten, schlechten Gewohnheiten zurück. Damals wusstet ihr es nicht besser. Aber jetzt sollt ihr in allem, was ihr tut, heilig sein, genauso wie Gott, der euch berufen hat, heilig ist. Ich bekomme das oft nicht hin. Ich stehe hier vorne und erzähle euch was. Vielleicht ist es eine coole Predigt und vielleicht auch nicht, die ich heute abliefere. Aber wie steht es mit der Textlesung? Da hieß es, geht und macht alle Völker zu Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Schade, dass das Jesus nicht, zu den oberen 12 gesagt hat, sondern dort scheinen zumindest laut Text noch mehr Leute gewesen zu sein. Er hat es zu denen gesagt, die ihm gefolgt waren, dort auf den Berg, wo er sie hinbestellt hatte. Er sagt es zu uns. Zu uns, die wir vielleicht Rentner sind und niemals Zeit haben. Zu uns, die wir einen Beruf haben, der uns stresst und ausfüllt. Zu uns, die wir vielleicht Hausfrau sind oder was auch immer. Geht hin zu allen Völkern. Betrifft sicherlich Afrika, Asien oder vielleicht die arabischen Staaten. Zum Glück sind die weit weg. Nein. Das trifft auch die Völker in meiner Umgebung, meine Arbeitskollegen, meine Verwandten, meine Freunde, Bekannten und Nachbarn. Wann habe ich das letzte Mal in diesen Beziehungen von Gott erzählt? Wann versuche ich ihnen Gutes zu tun, obwohl sie es vielleicht nicht verdient haben? Matthäus 5, 44, ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. An der Stelle sage ich dann immer, welch ein Glück, dass ich keine Feinde habe. Aber wie ist das mit denen, die uns auf die Nerven gehen, die uns vielleicht sogar manches Böse wollen? Lieben wir die? Tun wir ihnen Gutes? Oder beten wir für die, die euch verfolgen? Entschuldigung, tue ich das? Eher nicht. Oft sind mir meine Nächsten ganz egal und ich schweige. Ich lege meine Hände in den Schoß und genieße den Sonnenschein. Und dann? Dann beschere ich mich über den Sonnenbrand, den ich bekomme. Römer 3, ab Vers 23, da heißt es doch ganz klar und deutlich, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch auch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist ein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Wir haben nichts, was uns vor Gott zur Gerechtigkeit gereicht. Meine ganzen Leistungen reichen nicht, nicht einmal, wenn ich sie verzehnfachen würde. Wenn von meinen Predigten bei euch was ankommt, ist das nicht mein Verdienst, sondern Gottes Geist hat gewirkt. Ich kann mir den Himmel nicht verdienen, aber ich bekomme ihn aus Gnaden geschenkt. Gott schenkt mir durch Jesus Christus den Himmel, weil Jesus für meine Schuld bezahlt hat, weil Jesus für mich, für uns alle ans Kreuz gegangen ist. Darum können wir vor Gott bestehen. Und nun darf ich aus Dankbarkeit und Liebe mit meinem Leben ihm die Ehre geben, die er verdient hat. Ich darf im Gehorsam ein heiliges Leben führen. Und alles, wo mir das nicht gelingt, darf ich darauf vertrauen, dass Jesus es getilgt hat. Ich brauche es im Gebet nur ihm bringen und im Glauben die Tat am Kreuz anzunehmen für mich ganz persönlich. Aber nochmal, wie sieht das mit dem Gehorsam aus, mit den guten Taten? Wie kann es gelingen? Wie geht das? Wenn Gott mit seinem Geist in uns wohnt, dann merken wir, wenn wir etwas tun sollen, wenn er uns etwas vorschlägt, was jetzt dran ist. Die Frage ist nur, tue ich es oder lasse ich es? Am Freitag stand im Lösungsbüchlein, ich weiß nicht, wer das von euch liest, ein schöner Vers aus Prediger 9, Vers 10. Alles, was dir vor die Hände kommt, es zu tun mit deiner Kraft, das tu. Oder andere Übersetzung, tu alles, was du mit deiner Kraft bewirken kannst. Einer meiner, ich sage jetzt mal, frommen Bekannten, der rief mich am Freitagvormittag an, er wollte etwas anderes, aber er kam dann plötzlich mit folgendem Satz heraus. Als ich die Lösung heute früh gelesen habe, musste ich an dich denken. Na danke. In dem Moment musste ich an ihn denken. Gleiches Recht für alle. Aber was heißt das denn eigentlich? Es heißt doch nur, dass das, was ich kann, soll ich tun. Das, was Gott mir vor die Hände legt und ich tun kann, wo meine Kraft dazu reicht, soll ich tun. Ich muss nicht die Liturgie singen. Aber ich kann versuchen, freundlich zu dem nervenden Arbeitskollegen zu sein. Und ich kann Jesus bitten, dass er mir dabei hilft und es mir gelingen lässt. Denn ich bin ja nicht allein. Er selbst wird mir beistehen. Philipper 2, Vers 13. Denn Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen, und er gibt euch auch die Kraft zu tun. Die Kraft zu tun, was ihm Freude macht. Ich darf mich Gott zuwenden. Ich darf ihn bitten, mich zu seinem Kind zu machen. Ich darf mich taufen lassen, ihm mein Leben anvertrauen. Wer sollte denn besser wissen, wie unser Leben gelingen kann, als der, der uns geschaffen hat? Und nun? Wir sollen Gott mit hineinnehmen in unser Leben. Nicht nur am Sonntag in der Gemeinde. Nein, er will Chef über alle Bereiche sein. Wenn wir den Eindruck haben, wir sind nichts wert, weil wir es wieder nicht geschafft haben, weil wir schon wieder an der gleichen Sünde gescheitert sind, dann dürfen wir uns Israel zum Vorbild nehmen. Die haben es auch nicht auf die Reihe gekriegt. Sie waren das unbedeutendste Volk, sagt Mose. Aber Israel, wenn sich Gott zugewandt hat, erlebte, wie Gott auf seiner Seite stand. Da, wo Israel seinem Gott die Ehre gab, die ihm gebührt, wendete Gott sich ihnen zu. Und das gilt für uns genauso. Da, wo wir uns Gott zuwenden, wendet er sich uns zu und lässt unser Leben gelingen. Gott kommt mit seinem Volk zum Ziel und er kommt auch mit uns zum Ziel, wenn wir ihm lassen, wenn wir ihm glauben, ihm vertrauen. Denn Jesus macht uns gerecht vor Gott. Und dann dürfen wir hinausgehen, den anderen erzählen, was uns dieser Gott ist, was Jesus uns bedeutet, was unser Leben Hoffnung gegeben hat, was uns froh und gelassen machen kann, trotz allem Versagen, trotz aller Schuld und Sünde. Erzählen wir den anderen von den schönen Dingen in unserem Leben, das, was Gott für uns getan hat. Noch zu DDR-Zeiten, als mein Bruder zur NVA kam, war mein innigstes Gebetsanliegen: Gott, mir darf das nie passieren. Sorge dafür, dass ich nicht zur NVA komme. 1989 habe ich meinen Einberufungsbefehl bekommen und war sauer. Nicht mal diesen einen Wunsch wollte Gott erfüllen. Ja, 1989 im Herbst. Ich war 10 Tage bei der Armee, nannte sich Grundausbildung. Ich weiß bis heute noch nicht, wie das so alles richtig funktioniert mit dem Grüßen und so weiter. Und dann wurden wir abgeschoben, in meinem Fall ins Gesundheitswesen. Ich war nicht bei der NVA. Zumindest nicht das, was mein Bruder erzählte. Ja, er zweifelte sogar an dem, was ich ihm erzählte, wie ich Armee erlebt habe. Oder meine 27 Jahre mit halben Arbeitsvertrag, mit Arbeitsverträgen, die befristet waren, Familie ernähren als einziger, der ein Einkommen hat. 27 Jahre lang hat Gott dafür gesorgt, dass wir ausreichend, ja mehr als ausreichend finanzielle Mittel hatten. Auch in der Zeit, als ich nur halbe Tage arbeiten gegangen bin. Und nach 27 Jahren hat Gott Einsehen gehabt. Nein, da wurde die Situation anders. Nach 27 Jahren wurde am 17. März 2020 unsere Abteilung in den Lockdown geschickt. 17 Tage vorher habe ich meinen Arbeitsvertrag, meinen unbefristeten Vollzeitvertrag bei der Bergakademie angetreten. Gott weiß, was wir brauchen. Und Gott sorgt dafür, dass wir leben können, wenn wir vielleicht auch ganz andere Vorstellungen haben, wie ich bei der NVA. Aber doch kann ich nicht behaupten, dass ich dort gewesen bin, dass er mich enttäuscht hätte. Anderen erzählen, wie wir mit Gott leben. Denn er ist ein Gott, der uns sieht. Und das muss uns keine Angst machen. Das kann uns beruhigen. Denn wenn er uns sieht, sieht er auch, wie wir es meinen. Dann sieht er auch, wie wir uns Mühe geben, ihm zu gefallen. Ja, er sieht aber auch, wie wir versagen. Aber das ist nicht das Problem. Denn er ist ein liebender Vater, der nur das Beste für uns will. Und er hat alles getan, damit wir vor ihm bestehen können. Er schickte seinen Sohn in diese Welt, der für unsere Schuld bezahlt hat. Wir brauchen nur ihm all das zu geben, was uns schwer macht. Und er wird uns vergeben und wir dürfen fröhlich weiterleben. Ich wünsche uns für die neue Woche, die vor uns liegt, dass wir erleben, wie Gott uns lieb hat und für uns sorgt. Dass wir erkennen, wo unsere Hände und unser Herz unter den Völkern gebraucht wird. Und ich meine nicht die, die weit weg sind. Und dann lasst uns losziehen, weil Jesus alles für uns getan hat. Und die, lasst uns losziehen, weißt du? Ah ja, gut. Dann lasst uns losziehen, weil Jesus alles für uns und die Völker gegeben hat, damit Leben gelingt. In diesem Sinne wünsche ich uns eine gesegnete neue Woche. Amen.